Vergangen, siehe, ich mache alles neu. Das ist deine Chance heute Morgen, durchzuatmen und Jesus das zu geben, was dich belastet, was dich bedrückt, was dich enttäuscht hat an anderen Menschen. Aber vielleicht bist du auch enttäuscht über dich selbst. Und Jesus sagt dir, das gib mir jetzt. Und die Zeit nehmen wir uns jetzt. Mal so eine Minute Stille, wo du Jesus das gibst, was dich enttäuscht hat, niederdrückt. Danke für deinen Zuspruch, Jesus, im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann bist du treu und gerecht, dass du sie uns vergibst und uns reinigst von aller Ungerechtigkeit. Und vielen Dank, Jesus, dass du uns beistehst und uns hilfst, anderen Menschen zu vergeben. Und das wollen wir tun, Jesus. Wir wollen diese Menschen vergeben. Sie freigeben, sie in deine Hände legen. Und du bist der Gott, der gerecht urteilt. Und das Urteil, Jesus, über die Menschen, die uns verletzt haben, das wollen wir dir anbefehlen. Wir wollen diese Menschen freigeben, Jesus. Wir wollen frei sein. Frei. Amen. Das andere war, Jesus hat dich nicht dazu berufen, dass du in der Wüste hin und her läufst und immer zu erzählst, wie furchtbar alles ist und wie trocken und was alles nicht funktioniert und wie viel Angst und wie viel Verletzung da ist, sondern Jesus hat dich dazu berufen, das Land einzunehmen, das er dir gegeben hat. Und das ist heute Morgen ein Neuanfang für dich. Stell dir vor, du hast dein Leben lang davon geträumt, eine andere Arbeitsstelle zu bekommen oder ein Leben lang davon geträumt, endlich in Rente zu sein. Jetzt hast du eine neue Arbeitsstelle, kannst die Arbeit an dich wieder neu genießen, aber steckt noch Groll in dir von der alten. Oder stell dir vor, du bist endlich in Rente, hast davon geträumt die letzten 5 Jahre, hast runtergezählt und jetzt ist es soweit. Und jetzt beschäftige dich nicht mehr mit dem alten Kram. Warum nicht? Weil Gott Gnade schenkt. Er schenkt dir Gnade zum Neuanfang und er schenkt Menschen Gnade, die dir Böses angetan haben. Und lass es gut sein. Lass es gut sein. Und lass deine Seele heil werden. Und der dritte Eindruck war heute Morgen, dass der Geist Gottes dir sagt, du, der Herr ist dir ein Belohner für das, was du getan hast, was du in Liebe getan hast. Vielleicht bist du traurig, weil es keiner gesehen hat, weil anderen Menschen gedankt wurde in der Gemeinde, aber dir nicht. Oder an deinem Arbeitsplatz wurde immer Menschen gedankt, dir nicht. Und Jesus sagt, er ist dir ein Belohner. Und er sagt dir, lass es gut sein. Lass es gut sein. Vertu nicht die Zeit damit, böse zu sein über andere Menschen. Lass es gut sein und lebe in der Freiheit, die Jesus dir gibt. Okay? Denn Jesus hat Besseres für dich vor, als in der Vergangenheit zu wühlen. Denn er ist am Kreuz gestorben, hat deine Schuld, deine Sünde vergeben. Der Zugang zum Thron der Gnade ist frei, weil die Gnade Gottes da ist für dich und du sein Kind bist. Und das zählt. Wenn du Jesus nicht kennst, dann komm heute Morgen zu Jesus, denn er macht dein Leben rund und er vergibt dir und schenkt dir einen Neuanfang. Ich lese uns aus dem Alten Testament, da stehen gute Sachen drin, aus dem Propheten Jesaja 62, Vers 6. Jerusalem, ich habe Wächter auf deine Mauern gestellt, die den Herrn Tag und Nacht an sein Versprechen erinnern sollen. Ihr Wächter, hört nicht auf zu beten, nicht einen Augenblick, gönnt euch keine Ruhe. Ich habe vor 14 Tagen darüber gesprochen, hier, dass Jesus zu seinen Jüngern sagt, okay, jetzt ist mal Schluss, jetzt ist Ruhe angesagt. Aber mal ehrlich, du kannst nicht das nächste Jahr oder die nächsten Jahrzehnte sagen, okay, der Herr hat mir gesagt, ganz deutlich, ruh dich aus. Ruhe ist angesagt, damit du Kraft kriegst, damit du deine Berufung nicht verlierst, damit du ermutigt bist, damit du nicht auspowerst. Darum hat Jesus seinen Jüngern gesagt, hey Leute, ruht aus, ruht aus. Und Jesus sagt dir heute Morgen, leb in deiner Berufung. Das hat etwas damit zu tun, Wächter zu sein, die den Herrn Tag und Nacht an sein Versprechen erinnern sollen. Komisch, haben wir einen Gott, der vergesslich ist? Hat Gott Demenz? Er ist ja schon alt. Sehr alt. Vergisst er, was er gesagt hat? Nie. Aber wir vergessen das. Wir vergessen, was er gesagt hat. Es ist nicht so, dass wir Gott daran erinnern müssen, weil er sein Versprechen vergessen sollte, sondern wir müssen immer wieder sein Versprechen aussprechen, uns prägen lassen von seinen Zusagen, uns prägen lassen von seinen Verheißungen. Wir müssen seine Verheißungen aussprechen in einer Welt, die Gottes Wort nicht kennt. Wir müssen die Wahrheit aussprechen, das ist sein Wort, das sind seine Versprechen und wir müssen auch vor Gott die Wahrheit aussprechen, sein Wort. Ihr Wächter hört nicht auf zu beten. Wächter erfüllten zur Zeit des Jesaja eine ganz wichtige Aufgabe. Zum einen hielten sie Ausschau nach wilden Tieren und nach Dieben, die nachts kamen, uns zu rauben. Also standen die Wächter auf der Mauer, damit diese Leute keine Chance haben. Und die andere Aufgabe für Wächter war, Ausschau zu halten nach Feinden, die kommen. Und darum standen bei allen größeren Städten mit Mauern immer Wächter oben, die nach Feinden Ausschau hielten, damit diese Stadt nicht überrumpelt wird. Und später wurde Wächter zu einem stehenden Begriff. Wächter waren die Propheten. Die Propheten, die im Namen Gottes Wort sprachen, die sein Volk ermutigt haben, getröstet haben und auch korrigiert haben. Das war nicht immer angenehm, was diese Herrschaften zu sagen hatten. Das waren Wächter, die hatten das Wort Gottes hochzuhalten, Volk Gottes zu erinnern, wie groß Gott ist, dass er der Herr ist, dass er der ist, der sein Volk in das verheißene Land geführt hat, dass diese Menschen keine Götzen anbeten, dass sie nicht aufs falsche Pferd setzen, sondern Gott vertrauen und vor ihm bleiben. Das waren die Wächter, waren Fürbitter, Menschen, die für das Volk Gottes beteten. Und darum kriegt ein anderer Prophet Folgendes zu hören. Von Gott, du sterblicher Mensch, Hesekiel, ich mache dich zum Wächter für das Volk Israel, so höre mir genau zu und warne die Israeliten in meinem Auftrag. Das war überhaupt nicht angenehm. Es ist schön, schöne Sachen zu sagen. Aber Leute zu warnen und zu sagen, hey Leute, ihr liegt falsch. Leute, ihr schlaft einen gemütlichen Schlaf. Guckt euch die Welt um euch herum an. Dafür war Hesekiel da und andere Leute auch. Zum Beispiel die 12 Männer. Und 70 Leute drumherum, auch Frauen, waren von Jesus gerufen, berufen. Und diesen Menschen sagte Jesus Folgendes. Danach ging er zu den 3 Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Die Herrschaften schlafen. Er rüttelte Petrus wach und rief, könnt ihr denn nicht eine einzige Stunde mit mir wachen? Bleibt wach und betet, damit ihr die kommenden Tage überstehen könnt. Ich weiß, ihr wollt das Beste aus eigener Kraft. Könnt ihr es nicht erreichen. Da sagst du, stimmt, habe ich auch schon gemerkt. Aus eigener Kraft schaffe ich es nicht. Vielleicht war aber deine Folgerung daraus zu sagen, na gut, ich schaff's nicht, dann lass ich es bleiben. Aber Gottes Wort sagt was anderes. Du sollst wie die Jünger, die Nachfolger von Jesus, zur Zeit von Jesus vor 2000 Jahren, gab es dieselben Sachen zu lernen wie heute. Nicht aufgeben, nicht sagen, okay, ich kann es nicht, dann haue ich mich mal aufs Ohr und wenn ich aufwache, dann ist das Drama vorbei. Jesus sagt, das ist es überhaupt nicht. Ihr schafft es nicht aus eigener Kraft. Tut was Besseres, als zu schlafen, zu dämmern. Seid hellwach, hellwach. Jesus sagt seinen Leuten, seid hellwach, seid aufmerksam, seid bereit zu handeln. Jünger Jesu, Nachfolger von ihm, sollen in der Kraft des Auferstandenen, in der Kraft desjenigen, der den Tod besiegt hat, auf dem Posten stehen und voller Leidenschaft glauben, voller Leidenschaft und voller Begeisterung, voller Geist. Wenn du Jesus folgst, wenn du also Christ bist, dann bist du heute Morgen ganz dringend aufgerufen, die Not um dich wahrzunehmen. Es gibt so wahnsinnig viel. Es gibt Leute, die gucken sich die Nachrichten nicht an. Es gibt Leute, die lesen die Zeitungen nicht mehr. Es gibt Leute, die gehen während der Nachrichten raus. Die gucken sich jede Menge Krimis an. Da sterben auch Leute. Aber es sterben wirklich Leute. Es haben wirklich Leute Hunger. In unserem Land leben Tausende von Kindern auf der Straße. In unserem Land haben Kinder Hunger. In unserer Stadt fährt eine mobile Küche herum für Kinder, die Hunger haben, die nicht in der Schule essen können, die zu Hause nichts zu essen kriegen, weil keiner da ist, die ihnen was machen würde. Die haben kein Geld, sich jeden Vormittag vor der Schule bei Bösch anzustellen und belegtes Brötchen zu kaufen. Was für eine Verschwendung von Geld. Jede Menge Not. Und wir als Christen sollen Gottes Wort ernst nehmen und Gottes Arm zum Wohl dieser Stadt und zum Wohl der Menschen in diesem Land bewegen. Wir sollten dringend beten und aus dem Gebet heraus handeln. Nicht einfach Aktionismus, sondern die Grundlage dessen, was wir tun als Gemeinde, was wir tun als Christen, ist Gebet. Sonst powerst du einfach aus. Vielleicht tust du ja schon jede Menge Gutes, aber vergiss nicht, dass das Fundament dessen, was du tust, Gebet ist, Zeit vor Gott ist, Zeit vor dem Thron der Gnade ist, sich beschenken zu lassen mit der Liebe Gottes, die Zeit vor ihm einfach genießen und nicht aus einem Muss heraus handeln, sondern weil die Liebe Gottes dich einfach dazu drängt. Viele Menschen, nicht nur in unserem Land, um uns herum sind schlicht verunsichert. Und viele Menschen, auch in unserem Land, haben Angst vor den unterschiedlichsten Dingen. Aber Angst. Und viele Menschen, du vielleicht auch, sehen ja, dass Politiker keine Antworten haben. Dass die Antworten von früher nicht die sind, die heute helfen. Menschen gehen glücklicherweise wieder in Scharen wählen. Glücklicherweise. Und Politiker haben Mühe, mit dem Ergebnis dieser Wahlen zurechtzukommen, weil mehr Parteien im Parlament sind als üblich. Es verändert sich etwas in Deutschland. Ganz links und ganz rechts. Und die Mitte ist ratlos. Und was tun wir Christen? Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde. Wow. Stell dir vor, ich würde dir sagen, du bist das Salz der Erde. Du müsstest sagen, ich bin das Salz der Erde. Ich bin das Salz der Erde. Ich? Mit schwarzem Anzug und Krawatte. Ich bin das Salz der Erde. ein kleines Körnchen. Jesus sagt das nicht, Petrus wäre nicht schlecht gewesen, auch nicht Johannes alleine, auch nicht schlecht gewesen, sondern der sagt das seiner ganzen Truppe, ihr seid das, ihr. Viele Menschen sind unterwegs und sagen, was kann ich schon tun? Was kann ich schon bewegen? Meine Stimme bewegt überhaupt nichts. Die Politiker tun, was sie wollen. Soll ich wählen gehen, fragen mich Leute. Mich fragen auch schon mal Leute, was soll ich wählen? Und seid euch sicher, ich sage immer, ich sag's dir nicht. Ich sag dir ja auch nicht, was ich wähle. Das muss jeder selbst entscheiden. Und jeder selbst vor Gott verantworten. Aber solange wir immer sagen, was kann ich bewegen? Ich bin viel zu wenig. Jesus sagt uns und allen anderen Christen auch, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Salz der Erde. Gemeinsam können wir eine Menge bewegen. Ihr seid das Salz der Erde, wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert. Womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem mehr als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Das ist so, als wenn Jesus seine Leute schüttelt und sagt, Menschenskinder, denkt nicht so klein von euch. Ihr habt doch den Schöpfer auf eurer Seite. Ihr wisst doch, wie es ist vor dem Thron der Gnade. Ihr habt doch die Gnade Gottes erlebt. Ihr seid doch frei von Schuld. Ihr seid nicht mehr beschäftigt mit der Vergangenheit. Ihr lebt in der Gegenwart und ihr habt einen Gott, der euch die Zukunft eröffnet hat. Leute, ihr seid das Salz der Erde und das Licht der Welt. Punkt. Ich weiß nicht, wie die Jünger Jesu darüber damals reagiert haben. Die waren vermutlich irritiert. Was hat er? Jesus möchte die Welt nicht so lassen, wie sie ist. Jesus möchte nicht, dass die Christen mit sich selbst beschäftigt sind, mit ihrem Heil. Und noch ein bisschen Heil. Und noch ein bisschen Heil. Und noch ein bisschen Power, damit es schön wird. Sondern Jesus sagt seinen Leuten, uns, dir und mir, Leute, die Welt geht vor die Hunde. Wer glaubt das? Ich glaube das. So, und Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Wer glaubt das? Waren ein paar Hände mehr. Der Rest muss ich bekehren heute Morgen. Er sagt, ihr seid das. Das ist keine Fürbitte nach dem Motto, macht so eine Versammlung. 3 Wochen beten. Nee, er sagt, ihr seid das. Wenn ihr Jesus nachfolgt, dann seid ihr das. Es gibt überhaupt kein Ausweichen. Hey, du hast eine Berufung. Du bist das Salz der Erde. Wer ich? Ja, ich. Tatsächlich. Tatsächlich. Geh morgen zu deinem Arzt und sag, ey, mir geht's so gut, ich weiß endlich, wer ich bin. Ich bin das Salz der Erde. Dann wirst du sehen, wie er reagiert und dann wirst du sehen, wie wichtig das ist, dass Leute das Salz der Erde sind. Du gehörst mit diesem Auftrag nicht zum Arzt, sondern in diese Welt. Weil das ist das Beste, was du machen kannst. In diese Welt gehen. Mit geradem Blick und geradem Rücken und breiten Schultern. Und Menschen von diesem Jesus erzählen, Wort Gottes sagen, die Wahrheit sagen und leben. Christen hellwach vom Geist erfüllt, sind das Salz der Erde. Salz gibt Würze und macht haltbar. Keine Bange, die Kirche, die Gemeinde wird nicht einfach verschwinden. Das geht nicht, weil die Pforten der Hölle die Gemeinde nicht überwinden werden. Aber ich möchte so gerne, und Jesus auch, dass wir als Gemeinde und andere Gemeinden in dieser Stadt Gas geben, damit Menschen heil werden. Sonst tun es andere. und die schaffen Unheil. Es braucht heute Christen mit Ausstrahlung, nämlich Liebe ausstrahlen und Zuwendung ausstrahlen und Barmherzigkeit ausstrahlen. Deswegen vorhin das Gebet, diese Bitterkeit, diesen Groll, wenn ich an die denke, das zeigst du auf deinem Gesicht. Wenn du sauer bist über Gemeinde, wo willst du die Leute hinführen? Wenn du sauer bist auf Gott als Dauerbrenner, zu welchem Gott willst du ihn führen? Aber wenn du zutiefst lebst und erfahren hast, er hat dich von diesem Groll erlöst. Er hat dich von deiner Sünde befreit. Es ist alles gut. Du bist Gott wirklich recht. Wenn er dich ansieht, dann freut er sich wie an einem Festtag. Steht im Alten Testament ziemlich hinten. Er freut sich, wenn er dich sieht. Kannst du das glauben? Oder sagst du, ich freue mich ja selber nicht, wenn ich mich sehe? Er freut dich, wenn er dich sieht. Lass dich mal anstecken von der Freude von Gott über dich. Dann hast du Freude im Gesicht und eine Menge Freude in deinem Leben und in deinem Herzen und strahlst die aus. Licht erhält nämlich die Finsternis. Und das ist das Licht von Jesus in dir. Du musst ein fragwürdiges Leben führen. Ja? Du musst ein fragwürdiges Leben führen. Einen fragwürdigen Lebensstil. Wer versteht das? Okay, super, tu es. Andere Leute leben auch fragwürdig. Diese Fragen möchte ich gar nicht stellen. Fragwürdig bedeutet, du musst so leben, dass Leute sagen, ey, was ist denn mit dir los? Was ist passiert? Du bist irgendwie frei. Ja, du bist wirklich frei. Du redest ja gar nicht schlecht. Du redest ja nicht pausenlos von früher war alles besser. Was für ein Quatsch. Du ziehst ja niemanden durch den Kakao. Du scheinst ja dein Leben zu genießen. Ich weiß ja, dass es dir schlecht geht, aber irgendwie strahlst du Geborgenheit aus. Führe ein fragwürdiges Leben. Genau. Wir sollten gemeinsam dafür beten, denn so passiert das, dass der Heilige Geist uns und die anderen Christen in diesem Stadt, in diesem Land neu belebt. Leute, es ist nicht unser Ziel, dass wir die fitteste Gemeinde in dieser Stadt sind. Das ist völliger Quatsch. Es ist auch nicht unser Ziel, dass wir die Größte sind und die Schönste und was weiß ich, was ist überhaupt nicht unser Ziel. Unser Ziel ist, dass Menschen Jesus kennenlernen. Unser Ziel ist, dass wir erweckte Gemeinde sind. Und unser Ziel ist, dass möglichst viele erweckte Gemeinden in dieser Stadt sind. Und wenn die 7-mal größer sind als wir, das ist doch gut. Hier laufen eine Menge Menschen herum, die haben überhaupt gar keine Ahnung, wer Jesus ist. Und Jesus ist so gut. Und wir haben gesagt, wir feiern ihn in unserer Mitte. Meine Güte, andere Leute müssen doch auch mal in Feierlaune kommen, ohne dass man nächsten Tag so einen dicken Kopf hat. Wenn man so ein paar Promille braucht, die brauche ich nicht. Solltest du Promille brauchen, um fröhlich zu werden, dann komm nach dem Gottesdienst nach vorne und Jesus befreit dich von Promille. Ehrlich, das meine ich ganz ernst. Christen brauchen das nicht. Ehrlich, nicht. Es gibt nur erneuerte Gemeinden durch erneuerte Christen. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das Alte ist vergangen. Wir wollen nicht Altes wieder aufleben lassen. Das gab es nicht im Neuen Testament, im Alten Testament auch nicht. Wurde nicht Altes wieder aufgelebt, damit Neues passiert? Gar nichts. Sondern Neues geschieht, wenn der Geist Gottes, wenn Jesus in unserer Mitte ist und wirkt. Und er wirkt tatsächlich Neues. Er kann auch Altes neu sein. Aber wir tun nicht Altes, weil das Alte gut ist, sondern weil das Alte vielleicht Neues. Ich habe meine ganzen alten Bücher rausgeräumt und alte Akten mir angeguckt, dann hast du nicht gesehen. Und uralte Themen gesehen von den Bundeskonferenzen und BFP und dachte mir, ach, das Thema von diesem Jahr hatten wir 2006 schon mal. gar nicht schlimm. Weil die Dinge bewegen uns. Wir sind nicht auf dem Trip alles anders, sondern Erneuerung durch Jesus. Wenn dieses Volk, das meinen Namen trägt, seine Sünde bereut, von seinen falschen Wegen umkehrt und nach mir fragt, dann will ich ihnen vergeben und ihr Land wird fruchtbar sein. Interessant, Erneuerung fängt bei der Gemeinde an. Erneuerung fängt bei mir an. Und Jesus sagt, hey, wenn die Christen nicht herumlaufen mit alter Sünde, mit altem Groll, sondern neue Leute sind, dann hat das eine Auswirkung. Nicht nur innerhalb dieser Gemeinde, sondern das Land wird heil. Das Land wird heil. Wir sollten nicht unterwegs sein mit, es wird alles schlechter. Es wird alles schlimmer. Gehen wir mal lieber in so einen schönen, geschützten Raum, während die Welt vor die Hunde geht, wird es hier schöner. Gott hat was anderes vor. Gott hat vor, das Volk Gottes ist voller Feuer, plagt sich nicht herum mit alten Dingen und das hat Auswirkungen. Das Land wird geheilt. Stellt euch vor, in Moers gehen die Lichter an. Man kann ja auch nachts kaum noch was sehen. Und der eine oder andere traut sich vielleicht nicht mehr auf die Straße. Stell dir mal vor, das Land wird heil. Man hört mal gute Nachrichten in dieser Stadt, gute Nachrichten in Duisburg, gute Nachrichten in Krefeld, weil das Land heil wird. Hört niemals auf zu beten. Das hatte Paulus den Thessalonichern vor 2000 Jahren gesagt. Das heißt, wir sollen Gott nicht in Ruhe lassen. Wir sollen ihn beständig bestürmen für unser Land, für Not in unserer Umgebung, für verfolgte Christen. So ein unappetitliches Thema. Heute ist der Sonntag. Gebet für verfolgte Christen. Ja, Christen werden verfolgt, tatsächlich in der arabischen Welt, in China, in Nordkorea. Unglaublich, Christen leben in Gefängnissen, dürfen nicht zur Schule, weil sie an Jesus glauben. Das war übrigens vor 30 Jahren östlich der Elbe nicht wesentlich anders. Meine Nichten, meine Cousinen durften nicht studieren, einfach weil sie im Gottesdienst saßen sonntags und weil sie sich haben konfirmieren lassen und weil sie zur Jugendstunde gingen. Wovor fürchten wir uns? Wir haben alle Freiheiten in unserem Land. Wir sind aufgefordert, leidenschaftlich und energisch zu sein. Wenn wir vielleicht an unseren Zustand denken, und wenn wir an den Zustand in unserer Stadt, in unserem Land denken, und wir sollten unter anderem für Erweckung beten. Erweckung brauchen Christen. Billy Graham wurde mal gefragt, ob er Schlüssel kennt. Wir wollen ja immer wissen, wie es geht. Es gibt ja ganze Bücher. Schlüssel kennt für Erweckung. Und Billy Graham hat drei Schlüssel genannt für Erweckung. Jetzt denkt ihr vielleicht, jetzt fängt er auch noch an. Also drei Schlüssel für Erweckung. Der erste Schlüssel ist Gebet. Der zweite Schlüssel ist Gebet. Und der dritte Schlüssel ist Gebet. Paulus sagte so etwas Ähnliches. Er sagte, ey Leute, hört nicht auf zu beten. Wir brauchen keine anderen Tricks. Ich habe drei unter uns gebeten, für uns als Gemeinde zu beten. Und ich bitte, dass die Ina nach vorne kommt und dass der Basti nach vorne kommt und der Dietmar. Der Basti wird für Erweckung beten in unserer Stadt. Die Ina wird beten für Menschen in Not und wird auch nochmal eine Not benennen. Und Dietmar wird beten für die verfolgten Christen. Kommt ihr nach vorne? Und ich bitte euch, dass ihr aufsteht. Ihr drei werdet euch aber relativ kurz fassen. Und ihr dürft gleich stehen bleiben, weil wir anschließend die Einsetzungsworte zum Abendmahl beten. Wir sind jetzt also sparsam mit unseren Kräften. Ihr müsst euch nicht setzen, um euch dann wieder hinzustellen, sondern ihr dürft gleich stehen bleiben. Wir beten.
Danke, Heiliger Geist, dass du unter uns wirkst und danke Gott, dass wir echt wissen dürfen, ja, dass dein Reich auf der Welt angebrochen ist. Und wir haben gerade davon gehört, die Welt ist an vielen Stellen echt in Erweckung. Ja. So viele Kontinente sind in Erweckung. Menschen finden zu dir, Menschen werden deine Kinder, Menschen werden deine Jünger, Herr. Und wir preisen dich dafür, Herr, und wir rufen zu dir. Wir wollen das auch sehen. Ja. Auch aus unserem Land, auch aus Europa ist schon so viel Erweckliches hervorgegangen, ja, weil du Gemeinde, weil du Kirche berührt hast, Herr. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du durch unser Land gehst, ja, dass du durch unser Land gehst und offene Herzen findest, die bereit sind zu beten, zu beten, zu beten. Wofür? Für Erweckung. Damit Kirche in Bewegung kommt, dass dein Heiliger Geist neu mit Kraft und mit Power fällt und Menschen dich wirklich suchen und das Ganze so ansteckend ist, ja, und so bewegend ist, dass andere Menschen dazukommen, ja, dass Menschen zum Glauben kommen, Herr. Ich bete für unser Land an der Stelle. Eigentlich ist vollkommen egal, wo Erweckung ausbricht, ja. Eigentlich ist es vollkommen egal, Herr. Aber ich bete auf jeden Fall, dass das unsere Region, die Nachbarstädte und natürlich auch Moers erreicht, Herr. Heiliger Geist, fall ganz neu. Amen.
Amen.
Vater, wir glauben daran, dass Gebet Veränderung bewirkt, dass Gebet hilft. Und ich möchte beten für Menschen, die einfach in Not sind, die Leid haben, hier in Moers um uns herum. Und auch Menschen, die uns nahestehen, Menschen, die wir kennen, die in Not sind, wo wir keine Antwort haben, außer zu sagen, das Einzige, was mir einfällt, ist, dass Beten hilft. Und ich möchte einfach für Merle bitten, für dieses 14-jährige Mädchen, das vor einem halben Jahr beschlossen hat, nicht mehr zu essen, die aus einer ganz normalen Familie kommt, die zwei Geschwister hat, wo die ganze Familie leidet und wo dieses Mädchen einfach nicht erkennt, was los ist, wo es keinen Ausweg gibt, die in der Klinik ist, wo die Ärzte nicht wissen, das geht nicht vor und das geht nicht zurück. Vater, ich möchte dich einfach bitten, dass du ein Wunder tust, dass du Merle anrührst, dass du sie einfach, dass du Veränderung gibst, dass wir sagen können, beten hilft. Danke, lieber Vater. Amen.
Amen.
Ja, Jesus, wir danken dir, dass du der Herr bist. Wir haben vorhin gesungen, wie aus Gnaden stehen wir hier. Ja, und mit dieser Gnade begegnest du nicht nur uns, sondern weltweit allen Menschen. Und wir bitten dich, Herr, dass du ganz besonders auch die Geschwister im Iran segnest, die sich vom Islam abgewendet haben und großer Verfolgung und Not ausgesetzt sind. Wir bitten dich, dass du sie segnest, stärkst und ermutigst. Ja, und da, wo sie im Gefängnis landen, Herr, da hilfst du ihnen. Stärke du sie, dass sie ihren Glauben nicht verlassen, sondern dass sie einfach erkennen, dass du bei ihnen bist und sie mit deiner Liebe erfüllst. Wir bitten dich auch für die Geschwister in China, die besonders jetzt im Augenblick durch Gesetze der Regierung unter Druck gesetzt werden. Hilf, dass die Hauskirchen wachsen und dass die Menschen dort Gemeinschaft haben, sich gegenseitig ermutigen und in dir, der Quelle des Lebens, ja, ihren Weg finden, Herr. Danke, dass du bei ihnen bist. Amen.
Amen. Amen. Ich lese uns die Einsetzungsworte zum Abendmahl. Bitte, dass die Gemeindeleitung nach vorne kommt. Lesen wir uns aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 11. Jesus hat Folgendes getan und Paulus überliefert das. In der Nacht, in der Jesus verraten wurde, nahm der Herr das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Wer daher auf unwürdige Weise von dem Brot isst oder aus dem Becher des Herrn trinkt, macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Deshalb soll sich jeder prüfen und erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Becher trinken. Denn wer isst und trinkt, ohne sich vor Augen zu halten, dass es bei diesem Mahl um den Leib des Herrn geht, der zieht sich mit seinem Essen und Trinken das Gericht Gottes zu. Zentrum des Abendmahls ist Jesus, nicht du. Es geht um Jesus. Und es geht um den Leib des Herrn. Den Leib des Herrn bilden wir miteinander. All die, die an Jesus glauben, bilden den Leib des Herrn ab. Was für eine Würdigung für dich. Und jetzt sind wir bei dem Thema, wer würdigt uns, zum Abendmahl zu gehen? Das ist Jesus. Und darum ist die Frage, ob du würdig bist, die Frage nach Jesus in dir. Ist Jesus dein Herr? Ist er derjenige, der dein Leben prägt? Weißt du, dass er deine Sünde vergeben hat? Weißt du, dass du sein Kind bist? Jesus lädt dich ein. Wenn du all das nicht weißt, dann lädt dich Jesus auch ein, denn er möchte, dass du ihn kennenlernst und es weißt, dass du zu ihm gehörst. Er ruft dich. So oder so ruft er dich zu seinem Tisch. Es geht um Jesus. Hier bestimmt nicht die Gemeindeleitung, sondern Jesus, wer zum Abendmahl geht. Und das prüfst du.